Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland. Folge 309, Jesaja 43, 14 bis 21.
Befreiung aus Gefangenschaft. Gilt das auch für uns? Fühlen Sie sich irgendwie gefangen? Oder haben Sie sich an die vielen Zwänge in Ihrem Leben so gewöhnt, dass Sie sie kaum noch spüren, sondern stattdessen noch die kleinen, bleibenden Freiräume genießen? 70 Jahre. So lange sollte die babylonische Gefangenschaft dauern. Die Gefangenschaft des Volkes Israel in Babylonien. Ja, schon vorher wurde ihnen die Befreiung und die Rückkehrmöglichkeit in ihre geliebte Heimat vorausgesagt. Ja, das ist erst einmal so etwas wie eine geschichtliche Dimension. Die Frage ist, hat diese Prophezeiung auch etwas mit uns zu tun? Gilt sie uns auch irgendwie oder gilt sie grundsätzlich nur oder galt sie nur für das damalige Israel? Wir finden diese Prophezeiung im Buch Jesaja, Kapitel 43, Abvers 14. Da heißt es: So spricht der Herr, euer Erlöser, der Heilige Israels. Um euretwillen habe ich nach Babel geschickt und habe die Riegel eures Gefängnisses zerbrochen. Und zur Klage wird der Jubel der Chaldäer. Ich bin der Herr, euer Heiliger, der ich Israel geschaffen habe, euer König. So spricht der Herr, der im Meer einen Weg und in starken Wassern Bahn macht, der ausziehen lässt Wagen und Rosse, Heer und Macht. Da liegen sie, stehen nicht wieder auf, sind verglüht wie ein Docht, erloschen. Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige. Denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Das Wild des Feldes preist mich, die Schakale und Strauße, denn ich will in der Wüste Wasser und in der Einöde Ströme geben, zu tränken mein Volk, meine Auserwählten. Das Volk, das ich mir bereitet habe, soll meinen Ruhm verkündigen. Ja, erstmal eine ganz einfache Sache. Gott verspricht seinem Volk Befreiung. Das ist in der typischen Formulierung von Prophetien, als ob es schon geschehen wäre, weil ein Prophet sieht ja schließlich das, was geschehen wird, quasi vor seinen Augen als ein Geschehnis. Also, da wird dem Volk Israel die Befreiung und die Heimkehr aus der Verbannung versprochen. Aber es ist hier so ziemlich poetisch aufgeladen. Das ist nicht nur einfach, ich will euch wieder nach Hause bringen. Und wenn man sich dann mal ganz konkret anschaut, was dann für eine Realität später geworden ist, ja, dann war die im Vergleich dazu, zu diesen gewaltigen Worten, viel banaler und viel schwieriger und zäher und mühseliger. Aber warum sind denn hier die Worte so gewaltig, geradezu bombastisch? Ja, weil sie eben eine viel größere Bedeutung haben. Sie sind erheblich wesentlicher als Prophezeiung, als nur für dieses vergleichsweise kleine historische Ereignis. Es gilt nicht nur für dort, sondern es gilt darüber hinaus. Zunächst ist es natürlich gültig für die historische Situation. 586 vor Christus, die babylonische Gefangenschaft, also die Umsiedlung der höheren gesellschaftlichen Schichten von Israel nach der Zerstörung Jerusalems und des Tempels nach Babylon ins Zweistromland. Solange jedenfalls, bis die Perser Babylon erobert haben und dann eine Erlaubnis zur Rückkehr in ihre Heimat bekommen haben. Sogar mit dem Auftrag, den Tempel wieder aufzubauen. Und Jesaja sagt genau diese Rückführung voraus. Ja, bei der echten Prophetie ist das immer so eine Sache. Die ist nicht einfach so banal, das wird geschehen, sondern das sind eigentlich Muster göttlichen Handelns. Sie sind immer extrem vielschichtig. Sie gelten natürlich auch für die jeweilige Gegenwart, die dort gemeint ist. Aber sie gilt auch gleichzeitig dann auch für eine Zukunft, manchmal für eine ganz ferne Zukunft. Sie enthält immer so etwas wie zeitlose Kernbotschaften, so könnte man das nennen. Und diese Kernbotschaften haben so etwas wie eine Selbstähnlichkeit. Wenn man verstehen will, wie so eine Selbstähnlichkeit funktioniert, dann schaut man sich einen Blumenkohl an. Der ist als ganzer Kohl noch unterteilt in kleine Röschen, die sehen aus wie kleine Winzblumenköhler. Und am faszinierendsten ist das bei diesem römischen Blumenkohl. Romanesco wird er genannt. Da kann man sehen, dass jedes kleine Detail ein Abbild des jeweilig Größeren ist. Und diese Selbstähnlichkeit gilt für viele Prophezeiungen. Insofern sind sie manchmal gar nicht so einfach zu lesen. Jedenfalls, diese Prophezeiung war damals für Israel gültig, klar, denn Israel war Gottes Volk. Aber sie gilt auch heute. Weil wir sind auch Gottes Volk. Man kann sagen, wir sind Gottes erweitertes Volk. Also nicht als Ersatz für Israel, sondern wir durften dazukommen. Insofern gilt diese Prophezeiung auch für uns. Schauen wir uns doch mal die Kernbotschaften oder Grundbotschaften dieser Prophezeiung aus. Als erstes, ich habe euch geschaffen, also ihr seid mein Eigentum. Ich bin euer Erlöser. Ich habe für euch ein Ziel. Ich helfe euch, dieses Ziel zu erreichen. Ich befreie euch dafür aus eurer Gefangenschaft und ich bahne euch euren Weg zu eurem Ziel und ich begleite euch auf diesem Weg und helfe euch, dass ihr diesen Weg auch wirklich gehen könnt und das Ziel erreichen könnt. Ihr seid das Volk meines Willens. Und das Volk seines Willens, ja, das sind seine Kinder. Wenn man sich das mal nochmal vergegenwärtigt, das sind die Aussagen, die hier stehen. Und diese Aussagen gelten für uns ganz gleichermaßen. Wir müssen sie nur auf unsere Situation übersetzen, dann merken wir, sie sind immer noch total wahr. Ach ja, noch ein Aspekt. Ihr sollt meine Fülle weitertragen. Das ist ja mit dem Lob und so gemeint. Meine Fülle weitergeben, was ja bei Kinder Gottes auch ganz klar ist. Schauen wir uns das jetzt mal im Einzelnen an. Natürlich stellt sich die Frage, wo ist denn unsere babylonische Gefangenschaft? Naja, das ist viel einfacher, als man denkt, denn ganz naturgemäß geraten wir immer wieder in Gefangenschaft, sind die meisten Menschen ganz von alleine. Wenn man wissen will, ob man gefangen ist, kann man das ganz einfach herausfinden. Denn wir spüren das, wenn ein Zwang in uns wirksam wird, sobald wir etwas anderes wollen. Wenn wir uns also irgendwie ändern wollen und etwas in uns steht total dagegen, dann heißt das, wir sind Gefangene. Natürlich gibt es auch äußere Zwänge, wir nennen das so Umstände. Wir sind ja alle eingebunden in soziale und funktionelle Zusammenhänge, auch in jeweiligen Abhängigkeiten, auch finanzieller Art. Und insofern glauben wir, dass das auch Zwänge sind, die auf uns wirken, obwohl wir natürlich auch hier jederzeit sagen könnten, wir lassen uns davon nicht bestimmen. Die meisten Zwänge, also die meisten Gefangenschaften, unter denen wir jeweils entweder zu leiden haben oder an die wir gewöhnt sind, sind eigentlich emotionale Gefangenschaften. Ja, wir passen uns an. Wir nehmen Rücksicht, das ist unsere Argumentation. Aber eigentlich ist das wie eine Art von innerem Zwang. Natürlich gibt es die äußeren Zwänge auch. Strafvollzug ist ein banales Beispiel oder körperliche Grenzen, wenn wir gesundheitlich beeinträchtigt sind oder eben bestimmte Dinge nicht tun können körperlich oder auch Feindseligkeiten, wenn wir ganz konkret massiv äußerlich bedroht werden. Klar, das sind äußere Zwänge. Aber die allermeisten sind innere Zwänge. Was sind dann das für Zwänge, in denen wir gefangen sind? Das fängt bei den Gewohnheiten an. Ganz banal. Oder wir haben uns an bestimmte Genüsse gewöhnt. Also Dinge, die wir nicht nur gern machen, sondern von denen wir eigentlich schon beginnen, abhängig zu werden, weil wir sie unbedingt immer gerne haben wollen. Oder einfach unsere Eitelkeiten. Wir haben das Bedürfnis, irgendwie in einer bestimmten Weise zu erscheinen, uns in Erscheinung zu versetzen und zu wirken. Und sobald wir den Eindruck haben, wir können das nicht, dann merken wir, wie wir da eingesperrt sind. Alles das, was wir aus unserer Körperlichkeit heraus als Begierden haben, sind Zwänge, denen wir sehr häufig nur wenig entgegensetzen können. Ängste sind zum Beispiel auch Zwänge, dass wir ganz unbedingt vieles vermeiden wollen. Süchte ist so offensichtlich, da braucht man gar nicht viel zu sagen. Die Sucht ist dann gegeben, wenn man quasi beim besten Willen nichts dagegen anrichten kann und man das unbedingt meinen zu müssen. Aber auch so etwas wie Wut, die immer wieder ausbricht, ist wie eine Art von Zwang. Wer kann seine Wut schon zügeln? Das Bedürfnis nach Rache, wenn einem etwas angetan wurde und das lässt einen nicht los und man würde am liebsten, das ist etwas, was die Seele vergiften kann. Auch Herrschsucht ist wie eine Art von Zwang. Jemand, der ganz unbedingt dominieren will und der es nicht erträgt, in irgendeiner Weise sich einzubinden unter die Ägide von jemand anderem. Und immer dann, wenn wir diesen Zwängen irgendwie so nachgeben, sie ganz selbstverständlich in uns ausleben, dann merken wir sie fast nicht. Dann geben wir ja nach und dann sind wir scheinbar frei. Natürlich nicht, was die Konsequenzen anbelangt. Da merken wir dann schon, dass wir dann wieder mal etwas gemacht haben, was wir eigentlich nicht wollten. Ob die Hand ausgerutscht ist oder ob man da einfach sich gehen gelassen hat in irgendeinem Bereich. Ja, wer ist davon nicht betroffen? Und die allermeisten Zwänge sind uns in unserem Innersten gar nicht bewusst, weil wir geben ihnen so selbstverständlich nach, dass wir höchstens ahnungsweise bemerken, ja, eigentlich sind wir Gefangene. Und der Versuch, sich da herauszulösen, weil wir zum Beispiel die Konsequenzen dann bemerken und das nicht mehr fortsetzen wollen, ja, dann merken wir überhaupt erst, wie krass wir gefangen sind. Und das ist natürlich demütigend. Das hat man nicht so gerne, dass man merkt, dass man ein Getriebener ist. Also weichen wir dann innerlich aus, wir reden das klein, wir versuchen das zu beschwichtigen oder Argumente dafür zu finden, dass das eigentlich völlig notwendig und gerechtfertigt ist. Wir spalten das ab, wir verdrängen das oder ignorieren es einfach und vergessen das ganz schnell wieder. Aber völlig egal, ob wir etwas wahrhaben wollen oder nicht, ganz unerbittlich wird unser Spielraum im Verlauf unseres Lebens immer enger. Es gibt kein echtes Entkommen. Ja, das ist unsere Perspektive. Wenn wir von einfach das Äußere so betrachten, so von unserem normalen Leben aus, dann heißt das, statt irgendeiner Befreiung aus dem Zwang wartet bloß der Tod. Also eigentlich der totale Zwang. Natürlich kann man sich dagegen aufbäumen. Man kann alles Mögliche machen, um sowas wie Leben noch zu genießen. Man kann sich versuchen abzulenken oder irgendwann, wenn einfach die Kräfte nicht mehr reichen, kann man auch resignieren. Insofern hat man tatsächlich eine ganze Menge von sogenannten Feinden, auch wenn sie jetzt nicht äußerlich als andere Menschen in Erscheinung treten. Das sind materielle und seelische Feinde. Das sind einfach schlichtweg die Dinge, die uns nicht so leben lassen, wie wir wollen. Und diese Feinde scheinen ja zu triumphieren. Und letztendlich wird alles, was wir in unserem Leben ergriffen hat, scheinbar verschlungen oder löst sich auf. Und dann sagt Gott hier, ich habe die Riegel eures Gefängnisses zerbrochen. Wenn man das mal übersetzen, was heißt das? Das heißt, ihr könnt herauskommen aus eurem Gefängnis. Müsst ihr aber nicht. Ihr könnt natürlich auch bleiben. Damals, als die Juden die Chance hatten, zurückzukehren, sind wirklich sehr, sehr viele geblieben. Die haben sich mit der Kultur dort assimiliert, sie haben sich geradezu etabliert, sie haben ihre Positionen gehabt, sie haben ihr Auskommen gehabt, sie wurden anerkannt. Die hatten keine Lust, da aus diesem Umfeld wieder jetzt die mühselige, lange, lange, lange Reise zurück nach Jerusalem zu machen. Und sehr vielen Menschen geht es immer so, dass sie diese Sicherheit, man hat, was man hat, ist wichtiger als Freiheit. Insofern, man muss da nicht rauskommen. Das Problem ist nur, dass natürlich dann mit der Zeit dann jegliches Ziel im Leben verloren geht. Was ist denn dann das höchste Ziel? Das höchste Ziel ist dann einfach, es sich einzurichten und es sich gemütlich zu machen und irgendwie möglichst das Leben noch zu genießen. Aber da rauszugehen, da kann es ja eigentlich nur noch schlimmer werden. Da verliert man vielleicht alles Mögliche. Da will man nicht raus. Das Problem ist aber, in jeder Gefangenschaft, auch wenn man sich in ihr einrichten kann, in jeder Zelle kann man die Wände tapezieren, natürlich kann man das und kann dann irgendwie vermeintlich Feste mit den anderen Gefangenen feiern, aber man bleibt gefangen. Und das hat zur Folge, dass immer eine zumindest latente Unzufriedenheit übrig bleibt, so ein schleichendes Unglück. Man fühlt sich nicht wirklich wohl. Und da man dann eh nichts ändern will und dann nicht mehr ändern kann, entsteht dann letztendlich nichts anderes als Abstumpfung. Und hier greift wieder dieses Angebot. Das Angebot sagt, es gibt ein Ziel. Es gibt ein Ziel, das ich in euch gelegt habe. Nämlich euer Zuhause, euer eigentliches Zuhause. Ein Gespür dafür, wo ihr so ganz eigentlich hinwollt. Ein richtig gehendes inneres Gefühl der Sehnsucht nach Heimat. Tja, kommt doch heim, sagt Gott zu seinem Volk. Kommt zu mir, kommt zur Quelle des Lebens. Seid jetzt mal wirklich frei. Kommt in diesen Lebensraum, wo jeder seine Erfüllung findet. Das ist etwas, was für uns doch auch gilt. Wir fühlen uns doch nur dort wohl, wo wir ganz wir selbst sein können. Nicht unbedingt im Bereich unseres Getriebenseins, sondern wo unser wahres Selbst, unser eigentliches Selbst, unsere tiefsten Sehnsüchte und Bedürfnisse Erfüllung finden. Dort ist Heimat. Da gehören wir irgendwie hin, da haben wir das Gefühl, jetzt sind wir endlich zu Hause. Ja, und da ist sein Angebot. Kommt. Ich bin bereit, euch dabei zu helfen auf dem Weg. Jetzt kommt natürlich die Bedenken. Ja, die ganzen Feinde lassen uns doch nicht. Ist doch klar. Die werden uns verfolgen oder sie werden mich verfolgen und dann werden sie mich einholen und dann ist alles noch viel, viel schlimmer. Und dann kommt noch dazu, der Weg ist ja völlig unbekannt, den kenne ich ja nicht, den bin ich ja noch nie gegangen. Und das ist doch total riskant, da weiß man doch gar nicht, was einen erwartet. Und ob das dann auch wirklich so schön sein wird, wie das da jetzt verheißen wird, das kann ich ja auch nicht wissen. Hier weiß ich, was ich habe. Hier bin ich vielleicht eingeschränkt und hier kann ich nicht eine wirkliche Erfüllung finden, aber ich habe wenigstens irgendwie mein Auskommen. Ja, und wenn der Weg durch ein Meer führt oder durch die Wüste führt, da kann man ja ertrinken oder verdursten. Jedenfalls, die Versorgung ist total unsicher. Also man kann sagen, wenn man das ganz nüchtern betrachtet, dass diese Gegenmächte und diese Gefahren viel größer sind, als man sie sich vorstellen kann und dass die unbesiegbar sind. Ich kann da nicht raus. Klar. So kann man sich entscheiden. Aber auch hier steht wieder seine Botschaft dagegen. Er sagt nämlich, ich allein bin der Herr, der eigentliche Herr. Ich bahne euch überall einen Weg. Durchs Meer hindurch, auch durch die Wüste hindurch. Mit mir wird jede Gegenmacht besiegt, die hat keine Chance. Und mein Segensstrom kann in jeder beliebigen Einöde oder Wüste wirksam werden. Ich bin gewillt und bereit, euch hindurchzuführen, euch dabei zu erhalten, euch dabei zu versorgen und zu stärken. Warum? Ihr seid mein Eigentum. Ich habe eine totale Fürsorge für euch. Und jetzt kommt eine hochinteressante Aufforderung. Löst euch von der Vergangenheit, sagt er hier. Weint ihr nicht hinterher. Ich schaffe etwas ganz Neues für euch. Ich bin nämlich der Gott, der euch eine Zukunft gibt. Das Bedauerliche ist, dass Vergangenheit eigentlich etwas unglaublich Klebriges ist. Das sind nicht nur die alten Genüsse, an die man sich gewöhnt hat und so. Sogar an die alten Nöte hat man sich gewöhnt. Wenn alles immer nur so eng ist, wie es immer war, das kann man ja fast lieb gewinnen, weil es kennt man ja, damit kann man umgehen. Es gibt Sicherheiten und einfach eine Gewohnheit ist schon eine Sicherheit. Auch wenn etwas vermeintlich schlimm ist und es ist es immer schlimm, klar ist es schlimm, aber trotzdem, es geht immer noch. Letztendlich sind das Bequemlichkeiten, die einen daran hindern, aber auch eine Unmenge alter, ungeheilter Wunden. Man will nicht loslassen, weil da ist die innere Bitterkeit noch da, die alten Ansprüche, die man so hat. Und ein gerütteltes Maß an altem, ungelösten Hass. Also etwas, wo man eigentlich Rache üben will. Und das Ganze ist so etwas wie zu einer verbackenen, verkrusteten Identität geworden. Ja, so bin ich halt, da kann man halt nichts machen. Auf diese Art und Weise ist man tatsächlich seiner Vergangenheit verhaftet, wirklich eingesperrt, gefangen in der eigenen Vergangenheit. Und da kann man sich mal anschauen, wie es auch geht, dann braucht man sich bloß Kinder anzuschauen. Kinder ohne Vergangenheit, für die ist alles neu. Für die ist alles Zukunft. Sie sind offen fürs Lernen, sie sind offen für jede Entwicklung, sie sind offen für jede mögliche Begeisterung. Nicht umsonst hat Jesus so deutlich gesagt, wenn ihr nicht werdet wie diese Kinder, habt ihr keine Chance, das Reich Gottes zu erreichen. Denn die Kinder selber zeigen euch, wie ihr eigentlich werden müsst. Offen für die Zukunft, bereit zu lernen, vertrauensvoll sich führen zu lassen. Und damit ist auch klar, was er hier mit seinem Ziel meint, nämlich, er hat das Ziel, dass wir Kinder Gottes werden. Ja, könnt ihr uns doch einfach machen, oder? Nein, wir müssen auf den Weg dorthin Kinder Gottes werden. Und dieser Weg selbst ist unglaublich wichtig. Es ist ein Befreiungsweg. Ein Weg, an dem wir uns Schritt für Schritt befreien von der Gefangenschaft. Denn wir können aus Gefangenschaftsverhältnissen herausgehen und wir nehmen das Gefängnis mit. Denn das Gefängnis hat sich in uns abgebildet. Und insofern müssen wir über einen Weg geführt werden, in dem wir uns dieser Gefangenschaft bewusst werden und in dem wir eine Möglichkeit haben, von diesen Gefangenschaften Schritt für Schritt frei zu werden. Der Weg ist wichtig. Deswegen heißt es ja auch, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wir sind als Christen unterwegs. Unterwegs zu ihm. Und dieses Unterwegssein ist unglaublich wichtig, damit wir überhaupt zu ihm kommen können. Da geht es nicht um die Länge des Weges, sondern es geht um die Unsere Bereitschaft, auf diesem Weg das zu lernen, was wir brauchen. Und er wird uns dann schon führen und helfen, das zu lernen. Das ist wirklich notwendig. Sonst werden wir unsere innere Gefangenschaft nicht los. Wir können sie nur schrittweise loswerden. Dazu gehören natürlich auch all die vielen Nöte und Belastungen, die auf jedem Lebensweg einfach unvermeidlich sind. Diese Nöte und genau diese Belastung, die fordern uns ja zu etwas auf, nämlich uns noch inniger mit ihm zu verbinden, noch bedingungsloser uns auf ihn zu verlassen und nicht zu glauben, wir könnten das mit unseren eigenen Fähigkeiten, mit unserer eigenen Macht alles bewältigen. Das scheitert zwangsläufig. Jesus hat es genau und präzise gesagt. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und genau dafür ist er auf die Welt gekommen. Um uns nämlich abzuholen. Abzuholen dort, wo wir gefangen sind. In unserem Wahn, in unserer Totheit. Ja, und wo wir durchdrungen sind und geradezu umstellt sind von den Begierden und von den Ängsten. Und genau hier kommt er und will uns unseren Weg zeigen. Nicht den Weg, sondern unseren Weg. Denn jeder Weg eines Menschen ist anders, weil er selbst anders ist. Deswegen muss der Weg anders sein, denn er hat anderes zu lernen. Keiner lernt das Gleiche. Alle lernen Verschiedenes, aber alles lernen sie hin auf das Ziel, das er uns gesetzt hat. Und dieses Ziel hat er uns nicht in dem Sinne gesetzt, dass wir das zwangsläufig erreichen müssen, denn dieses Ziel entspricht genau dem, wie wir eigentlich sind und wie er uns geschaffen hat. Denn es wäre es nicht unsere Heimat, nach der wir uns sehnen. Und dabei ist er bereit, uns zu begleiten. Wenn wir fallen, hebt er uns auf. Wenn wir schwach werden, da stärkt er uns in unserer Schwäche. Er schenkt uns Trost, da wo wir verzweifelt sind. Er schenkt uns Mut, wo wir zaghaft werden. Und er öffnet uns den Blick für unsere Zukunft, für unsere Zukunft, für jeden von uns, der seine eigene hat, mit ihm zusammen. Diesen Blick öffnet er uns schon jetzt. Wir können schon jetzt eine Ahnung von dem bekommen, was es heißt, mit ihm zusammen zu sein und zu leben. Aber dann erst recht. Wenn wir wirklich bei ihm sind, mit ihm sein dürfen und wenn wir, eines meiner Lieblingsformulierungen, wenn wir dann mit ihm zusammen die Ewigkeit gestalten dürfen.